Dann herzlich willkommen zum Vortrag von Silke Meier über eine schöne Git-Einführung, hoffe ich mal. Auch wenn es eGit heißt, mal schauen, wie wir dann alle rausgehen. Dann fang einfach an, damit wir die Zeit gut nutzen können. Ich denke, es gibt wahrscheinlich viele Fragen, weil wir haben einen sehr schön gefüllten Saal.
Okay, ist es an? Ja. Guten Morgen. Schön, dass ihr so zahlreich da seid. Ich bin ein bisschen überrascht. Mein Name ist Silke Meier. Ich arbeite für Heinlein Support und habe mal einen eGit-Vortrag vorbereitet, weil das habe ich am Anfang relativ oft gerufen, als ich mich mit Git beschäftigt habe. Genau, ich gebe erstmal einen kurzen Überblick über den Vortrag. Ich sage kurz was zu den Einsatzbereichen von Git, stelle so ein paar webbasierte Plattformen ganz kurz vor und dann komme ich zu dem eigentlichen Szenario. Das ist, wir haben irgendein cooles freies Softwareprojekt entdeckt, das auf github.com gehostet ist. Wir würden da gerne unseren ersten Beitrag machen, haben aber noch nie mit Git gearbeitet und wollen da unseren ersten Commit einreichen. Das machen wir in zwei Runden. Die erste ist quasi einmal die Schritte, das und das müssen wir tun. Und dann gehen wir das nochmal im Detail durch, was ist das alles, was müssen wir konfigurieren und so weiter. Genau, dann im zweiten Ritt ein bisschen detaillierter. Genau, und ich glaube, am Ende versteht ihr den Satz, klon mal deinen Fork, damit du in meinen Master pushen kannst. Könnt ihr mal kurz so Handzeichen geben, wer hat noch nie mit Git gearbeitet? Und wer hat noch nie mit irgendeiner Versionskontrolle gearbeitet? Okay, also in einem Satz Versionskontrolle heißt ja, egal ob alleine oder in einem Team, Zwischenstände von der Arbeit speichern zu können, um später zu jedem dieser gespeicherten Punkte zurück zu können. Genau, und das macht auch Git in einer irgendwie komplexen, aber auch faszinierenden und coolen Art so. Bevor ihr jetzt fragt, ja, diese Folien sind nächste Woche auch auf unserer Website. Einsatzbereiche von Git, also am meisten wird immer betont, es ist super für kollaboratives Arbeiten im Team halt, um alle Arten von Inhalten gemeinsam zu managen und da die Änderung von allen einzupflegen, ob das Code ist oder für Admins vielleicht Konfigurationsdateien oder auch Texte. Also wenn man jetzt auf so großen Git-Plattformen guckt, gibt es genug Projekte, die einfach ihre Projekt-Website mit Inhalten da auch auf GitHub irgendwo zum Beispiel hinschmeißen und alle, die an der Website was ändern wollen, reichen es da auch ein. Dann kann man es natürlich genauso als Backup für die eigene Arbeit nutzen, wenn da gar kein Team ist, sondern nur meine Diplomarbeit in allen ihren stündlichen Sicherungen oder irgend sowas. Und als letzten Use Case finde ich auch die Installation von Software zum Beispiel auf dem Server eigentlich ganz praktisch mit Git Pull, also mit Git runterladen, statt TGZ auspacken, beim nächsten Update irgendwelche Ordner umbenennen und irgendwelche Datenordner von da nach da kopieren, kann man das mit Git eigentlich sehr einfach pflegen. Plattformen, da gibt es verschiedene, die sind halt in der Regel webbasiert, man hat da eine Userverwaltung drin, die meisten sind Software as a Service von irgendwelchen Firmen, die dann zu verschiedenen Konditionen das anbieten. Ich hatte schon gesagt, ich mache es am Beispiel von github.com, einfach weil da relativ viele Open-Source-Projekte sind und die Wahrscheinlichkeit, wenn ihr euren ersten Commit irgendwo machen wollt, ist relativ groß, dass das dann auf github.com liegt. Da ist es so, dass private Repositories kostenpflichtig sind und öffentliche kostenlos. Eine andere Plattform ist bitbucket.com von Atlassian. Die haben 5 Accounts. In einem Team kann man da kostenlos haben, wo auch private Repos drin sind, wenn man halt nicht gleich seinen ganzen Krempel veröffentlichen möchte. Genau, zum Selberhosten gibt es auch verschiedene, auch proprietäre Software, aber auch eine sehr tolle freie. GitLab heißt die, das ist in Ruby geschrieben, unter der MIT-Lizenz und da hat man ein sehr aufgeräumtes Webinterface. Genau, kann ich sehr empfehlen. Genau, und wie gesagt, dieser Vortrag bezieht sich auf GitHub. Das meiste ist allgemeingültig. GitHub, da hat nur im Workflow eine so eine Besonderheit. Auf die komme ich jetzt gleich. Also wir hatten ja gesagt, wir haben da irgend so ein cooles Projekt entdeckt und möchten jetzt da unseren ersten Beitrag einreichen. Der grobe Ablauf wäre halt folgender. Man macht sich natürlich einen Account bei GitHub, geht zu dem Originalprojekt, wo man was hin einreichen möchte, kopiert das in den eigenen Account, also ein Fork, eine Komplettkopie von dem Projekt. Das geht mit Klick. Die Kopie lädt man sich dann auf den eigenen Rechner runter, ändert da drin, lädt die dann erst in das eigene, also in die eigene Kopie auf github.com wieder hoch. Und von da stellt man dann einen sogenannten Pull-Request an das Originalprojekt. Hallo, hier ist mein Vorschlag, wollt ihr das vielleicht aufnehmen? So ist erstmal der grobe Ablauf. Und genau das Spezielle an dem GitHub-Ding im Vergleich zu GitLab oder anderen ist halt dieses, man muss erst das Projekt forken. Weil, keine Ahnung, wenn das jetzt unser 5-Personen-Projekt selbst gehostet mit GitLab ist, habe ich natürlich eine Rechteverwaltung. Jeder, der da was beitragen kann, kriegt einen Account. Und bei github.com, das ist ja so angelegt, die ganze Welt soll zu denen kommen. Alle können sich da selber einen Account machen, auch erstmal kein Geld bezahlen. Und dann hat man natürlich keine Schreibrechte in diesem coolen Projekt, was man da entdeckt hat, sondern reicht dann deshalb von dem eigenen Account aus der Kopie da Änderungen rein. Genau. Jetzt gucken wir uns diese ganzen Schritte im Detail an. Ich trinke noch mal kurz einen Schluck. Seid ihr alle noch dabei? Okay. Schritt 1, Git installieren. Da kommt es darauf an, was ihr für eine Distro oder für eine auch Version habt. Früher hieß das Paket Git Core, jetzt heißt es teilweise Git. Müsst ihr halt gucken. Dann gibt es eine Konfiguration für das lokale Git auf dem Rechner. Die kann man natürlich entweder systemweit machen, irgendwo unter etc. Man kann sie pro User-Account machen, dann würde im Home-Verzeichnis eine Konfigurationsdatei liegen. Oder auch pro Git-Repository, also in dem jeweiligen Unterordner. Ich habe die einfach jetzt hier mal, das wäre eine im Home-Verzeichnis, Git-Config als Beispiel. Da ist vor allem der wichtige Teil, den User zu konfigurieren mit dem Namen und der Mail-Adresse, weil das hinterher in jedem Commit quasi in den Metadaten drin steht. Die anderen Sachen sind optional. Zum Beispiel, wenn ich einen Kommentar eingebe, möchte ich, dass mein Default-Editor aufgeht oder möchte ich einen besonderen Editor da konfigurieren. Genau. Diese Sachen sind auch in der Doku sehr gut erklärt. Genau, dann weiter zur lokalen Konfiguration möchte ich den Upload vorbereiten, also von meinem Laptop auf meinen Account bei github.com. Man kann das per HTTPS machen, da muss man dann aber jedes Mal seine Credentials eingeben. Das heißt, wir bereiten das jetzt mit SSH vor. Da kann man im Account den eigenen SSH-Key, den Public-Key hochladen. Dann macht man einfach lokal in einer SSH-Config einen Eintrag für github.com, welchen Key man da benutzt. Dann kann man das testen mit diesem SSH-T. github.com und dann connectet es schon zu meinem Account. Hallo Silke, funktioniert, aber Shell Access hast du hier nicht. Und dann weiß ich, dass dieser Upload funktionieren wird. Genau, meine Lieblingseinstellung ist noch das mit dem Shell-Prompt. Das hilft total bei der Orientierung, dass man sich in der jeweiligen, ob es jetzt Bash oder was auch immer ist, dass man sich da einstellt, dass der Branch, in dem man sich befindet, ich erkläre das Wort gleich, angezeigt wird im Prompt, dann weiß man ein bisschen, wo man gerade ist. So. Sonst steht es da halt nicht, das Master. Und so ist es so konfiguriert. Wenn ich in einen Ordner mich reinbewege, wo ein Repo drin ist, sehe ich das sofort und ich sehe auch, wo ich da genauer bin. Sehr hilfreich. Okay, jetzt erklären wir hier noch ein paar Begriffe. Ein Commit, es ist... Also ich habe mir jetzt so drei Sachen, Commit, Branch und Merge sind die drei erstmal wichtigsten Sachen, glaube ich. Der Commit ist eine in Git gespeicherte Änderung, also ein Beitrag sozusagen. Der hat Metadaten und zwar, also man kann das mit Git Log sich angucken, eine Commit-ID, das ist ein Hash über alle, also die Änderung und die Metadaten dieses Commits in, ich glaube, was weiß ich, SHA-1 oder was. Das heißt, er ist eindeutig. Dann gibt es Autoreninfo, das sind die aus der Git-Config, die wir eben da gesehen haben, einen Timestamp und einen Kommentar, die sogenannte Commit-Message. Das Git-Log, also im Git-Log kann ich genau den Zustand, das ist jeweils ein Zustand jeder Commit, da kann ich hin zurückspringen mit dieser Commit-ID, also die ID referenziert dann genau den Ort, oder ich kann Commits vergleichen mit dieser ID. Das Log ist natürlich chronologisch, das Neueste steht oben. Und diesen letzten neuesten Commit nennt man auch Head, also den Kopf. Das sage ich, weil es gibt Befehle, in denen man Head auch verwenden kann. So. Branches, also Zweige. Da ist die Idee, dass so Entwicklung an irgendeinem Dateienkorpus vielleicht nicht nur linear, sondern auch verzweigt verläuft. Der Master Branch ist erstmal der Standardname für den Hauptzweig in so einem Git-Repository. Und genau, dann ist die Idee, dass jemand irgendwie einfach so eine Abzweigung machen kann mit ich entwickle jetzt ein neues Feature oder ich probiere mal aus, wie das aussieht, wenn ich das und das mache. Und dann können die da an irgendwelchen Punkten halt abzweigen. Die kann man dann auch beliebig nennen. Und ich glaube, also man kann sie natürlich beliebig nennen, aber es macht natürlich Sinn, dass man die dann irgendwie Stable Testing oder nach einem Feature benennt oder das ist Hotfix 1, 2, 3 oder irgendwie aussagekräftig. Hier legt man einen Branch an mit Git Checkout -B, Veranstaltungsinfos in diesem Fall. Der sagt dann, okay, er hat einen New Branch und er geht auch sofort da rein. Und dieser Umgang mit Branches ist eine Sache, die in einem Team eine Aushandlungs- oder Absprachefrage ist. Wie wollen wir das hier eigentlich benutzen? Das heißt, wenn ihr irgendwo in so ein Projekt einsteigt, ist das durchaus eine Frage, die man da mal stellen kann, was die da für einen Workflow haben. Ja, also arbeiten die zum Beispiel immer mit der Idee, für jede Änderung gibt es einen eigenen kleinen Branch, der dann hinterher wieder reinkommt in den Master, oder ist entwickeln alle nur auf dem Master oder, also genau, manche haben da, glaube ich, sehr klare Vorstellungen und andere vielleicht nicht so. Mergen ist Branches zusammenführen. Und zwar ist, also eigentlich kann man es sich sehr gut übersetzen mit reinholen, weil die Perspektive wichtig ist. Es ist halt nicht so, dass ich an einem neutralen Ort bin und dann da irgendwelche Branches merge, sondern ich bin ja immer aktuell in einem Branch und wenn ich da Git Merge Name eingebe, dann hole ich den rein, den anderen Branch, in den, wo ich gerade bin. Das heißt, in diesem Beispiel würde ich mit Git Checkout Master erstmal wechseln in den Master Branch und dann mit Git Merge Veranstaltungsinfos die Änderung aus dem Branch da reinholen, so wie das hier visualisiert ist. Und ein Pull-Request ist im Prinzip sowas Ähnliches wie, hallo bitte, merged mal meine Idee. Okay, jetzt kommt noch was, das ist teilweise am Anfang sehr verwirrend, aber es ist ganz schön wichtig, nämlich es gibt verschiedene Orte und irgendwie auch Zustände in so einem Git-Universum. Erstmal gibt es ja quasi Server und Laptop oder Rechner lokal und jeder hat nochmal dann verschiedene, also Bezeichnungen. Es gibt jetzt einmal das Originalrepo auf GitHub, das, wo wir unseren Beitrag hinschicken möchten. Das heißt so in der Konvention Upstream. Dann meine eigene Kopie davon, der Fork, der jetzt in meinem Account liegt, wäre Origin, also quasi mein Remote-Repo. Genau, und lokal habe ich nochmal drei Zustände, nämlich mein lokales Repository, wo alle tatsächlich die Commits drin sind, alles, was ich hier lokal schon geändert und committed habe. Das muss nicht das gleiche sein, wie ich schon hochgeladen habe. Dann, das ist jetzt der verwirrende Teil, dieses Staging, also Staging Area oder in der deutschsprachigen Doku heißt das auch Index. Da ist alles drin, was in den nächsten Commit rein soll. Ich muss alles, was ich in einem Commit zusammenfassen will, explizit hinzufügen in diese Staging Area. Sonst ist es halt in der Working Copy. Da ist halt der ganze Rest. Alles, was nicht committed ist, alles, was nicht unter Versionskontrolle steht, so alles halt, genau. Und die Vorstellung, also dieses Staging-Thema, das es halt gibt, das hat Subversion oder so andere Versionskontrollsysteme haben das nicht. Und das ist am Anfang, keine Ahnung, musste man erstmal einmal so verstehen. Deshalb packe ich ja auch gleich auf so einen Befehl so ein bisschen rum. Da sieht man das dann nämlich. Okay, jetzt haben wir uns da so ein bisschen weiter informiert und kommen nochmal zurück zu der Idee, wir wollten ja hier was committen. Wir wissen jetzt mehr, also wir wollen das Originalrepo forken mit einem Klick, dann unseren eigenen Fork von github.com runterladen mit git clone, dann wollen wir hier lokal einen eigenen Branch anlegen, der hat irgendeinen Namen, darin wollen wir dann ändern, unsere Änderungen dann für den nächsten Commit explizit vormerken, also stagen mit git add. Die wollen wir dann erst lokal committen mit git commit, dann hochladen zu uns selber in den Account auf GitHub, git push und von da dann den Pull Request an das coole Softwareprojekt stellen. Das ist wieder ein Klick im Webinterface. Kann man das erkennen? Das ist jetzt angenommen mal das Originalprojekt, was wir da entdeckt haben. Wir sind eingeloggt mit unserem Account und da oben ist dieser fette Fork-Button. Draufklick, fertig. Dann erscheint in unserem eigenen Account ein neues Repo. Da, ich weiß nicht, ob man es so gut erkennt. Oben steht forked from und da ist dann nochmal der Link, wo habe ich das jetzt hergeholt. Jetzt könnt ihr auch diese Teil hier benutzen, ne? Oder auch nicht. Da so. Genau, da habe ich rot unterstrichen die URL, die wir jetzt brauchen, die wir für unser Git-Clone brauchen. Da kann man mit Dropdown auswählen HTTPS oder SSH. Wir wollten ja SSH benutzen. Die kopieren wir jetzt hier in unsere Shell. Git-Clone, URL, Enter. Man kann, wenn man Bock hat, noch einen Ordner hinten angeben, dann heißt der halt nicht Testrepo, sondern mein Testrepo oder was weiß ich. Aber ich lasse es meistens einfach so. Die Shell erzählt dann halt so ein bisschen und dann habe ich diesen Ordner, da gehe ich rein. Und wenn ich diesen Bash-Prompt so konfiguriert, wenn ich diesen Bash-Prompt so konfiguriert habe, dann sehe ich hier, ein Master Branch. Das heißt, ich bin in einem Repo. Gut, jetzt wollen wir einen eigenen Branch erstellen. Das ist optional, aber wir wollen ja hier jetzt was machen, deshalb machen wir jetzt mal einen Branch. Wir gucken erstmal, wie das so aussieht mit minus V. Da ist vorne ein Sternchen immer an der Zeile, wo gerade der aktive Branch ist. Für den Fall, dass man es halt nicht im Bash-Prompt hat, kann man es so nachgucken. Genau, mit git-checkout-b. Veranstaltungsinfos, machen wir einen neuen Branch, der heißt dann halt Veranstaltungsinfos. Dann gucken wir wieder und die Sternchen ist jetzt da. Man könnte dann halt mit git checkout master ohne weitere Argumente zurückgehen, aber das wollen wir ja jetzt gerade nicht. Das habe ich mir so der Vollständigkeit halber damit. Okay, jetzt haben wir angenommen halt was geändert. Und zwar in der Datei readme.md. Und wollen jetzt mal gucken, git status. Das ist ein auch total hilfreicher Befehl, weil da sieht man nämlich genau die Sachen mit Staging Area und was ist jetzt eigentlich wo. Der sagt hier erst nochmal, okay, huch, ich bin auf dem und dem Branch. Und dann changes not staged for commit. Das heißt, ich habe hier eine modifizierte Datei. Die ist aber noch nicht vorbereitet, um jetzt irgendwie in meinem Commit zu landen. Und untracked heißt, die stand auch, also die war vorher noch gar nicht unter Versionskontrolle und ist jetzt zum Beispiel völlig neu. Die habe ich halt Programm.txt neu angelegt. Das heißt hier in der oberen, im oberen Bereich, modified heißt, die waren schon unter Versionskontrolle und die unteren nicht. Man kann ein Diff angucken mit git diff. Das ist dann das ganz klassische Diff halt. Mit unten sind die neuen Zeilen so und so formatiert und so. Man kann auch git diff Commit-ID, also diesen Hash, Punkt, Punkt, nochmal Hash. Also da kann man dann tatsächlich auch zwei ältere Commits vergleichen. Genau, aber wir haben ja noch gar keine Commits. Also okay, hier ist erstmal unser Diff. Jetzt wollen wir unsere Änderungen vorbereiten für den Commit, also in dieses Staging oder diesen Index aufnehmen. Git add readme.md, also man kann dann die Dateien da so hintereinander rein, readme.md, programm.txt oder einen ganzen Ordner angeben oder was weiß ich. Und wenn man danach wieder Git Status eingibt, dann steht hier Changes to be committed. Also das Git ist schon relativ gesprächig und sagt einem eigentlich meistens, das macht auch so Vorschläge, jetzt könntest du das machen oder das oder so, so ist das Phase. Also kann da relativ viel, kriegt man direkt erzählt. Genau, jetzt sind unsere beiden Änderungen hier als fertig für den Commit. Und wir committen. Mit git commit minus m und dann unser Kommentar. Wenn man das minus m weglässt, dann geht einfach ein Editor auf. Genau, und hinterher kann man im Git Log dann gucken, wo, wie gesagt, ne, der oberste Commit ganz oben steht. Da ist der neue Commit. Das heißt, unser Commit ist jetzt der Head von diesem Branch. Jetzt wollen wir den hochladen. Der, also lokal haben wir jetzt einen Branch mit Änderungen, die sind committed. Das soll jetzt als eigener Branch in unser GitHub-Repo. Und das gibt man an mit git push wohin eigentlich? Also Repo und Branch. Und wenn wir sagen, also wir könnten natürlich einfach in den Master, git push origin master pushen. Wir können aber quasi unseren Branch auf dem Server erstellen lassen, indem wir den damit angeben. Dann sieht man hier new branch. Der wird dann da remote auch angelegt. Genau, der Pull-Request ist wieder total easy. Das geht nämlich jetzt nicht auf der Kommandozeile. Da geht man ins Web-Interface. Da hat man jetzt einen Compare and Pull-Request-Button. Man kann auch nochmal runterscrollen. Da ist nämlich nochmal das Diff. Man sieht die Farben jetzt nicht so schön, aber da ist quasi, das ist in Rot und Grün dann abgesetzt, was hat man da jetzt eigentlich gemacht, und dann klickt man halt auf diesen Compare and Pull Request Button. Genau, da kann man hier dann nochmal nochmal eine Commit Message schreiben, nur dass das ja, also in einem Pull Request können ja irgendwie auch 10 Commits drin sein. All meine zwischengespeicherten Stände reiche ich jetzt hier als ein so ein Päckchen rüber und sage dann so, hallo ihr, das und das ist hier jetzt alles drin. Also da kann ich quasi den Team an der anderen Seite von mir aus irgendeine Nachricht schreiben. Dann gibt es also hier einmal eine automatische Überprüfung, ob es da Konflikte gibt. Able to merge sagt das. Das ist schon mal gut. Und dann kann man hier in dem Bereich auswählen, wo soll das jetzt in dem Originalrepo eigentlich hin. Und zwar bei denen in den Master Branch will ich, hier mein Head ist mein Testrepo und mein Veranstaltungsinfo-Branch. Dann nimmt der meinen erstellten Branch und bietet das der Gegenseite an für den Master. So, nun könnte da natürlich was schief gehen. Zum Beispiel, entweder habe ich es verpeilt oder jemand anders war gleichzeitig an den Dateien am Rumeditieren. Wir haben jetzt eine README im Master Branch, die wurde auch geändert, und ich habe meinen Veranstaltungsinfo Branch, da habe ich auch was geändert, und jetzt komme ich auf die Idee, meinen Veranstaltungsbranch wieder in den Master mergen zu wollen, und es geht nicht. Dann kommt hier Konflikt. Automatic Merge failed.
Das ist jetzt aber wieder lokale.
Ich bin jetzt wieder lokal, genau, danke. Die Dateien, die dann von dem Konflikt betroffen sind, die werden dann auch noch umgeschrieben. Also als ich das erste Mal gesehen habe, war ich halt so, oh Gott, jetzt habe ich da auch noch überall so Zeichen drin. Das sieht dann nämlich so aus. Head ist quasi der Branch, auf dem ich gerade bin, der letzte Commit. Also hier bin ich auf Master. Der letzte Commit hat diese Version bis zu dem Strich und der Veranstaltungsinfo-Branch hat diese Version. Jetzt kann ich das entweder abbrechen mit git merge minus minus abort. Dann wird die Datei zwar wieder, werden diese komischen Markierungen da wieder rausgenommen, aber das eigentliche Problem ist natürlich noch da. Oder ich löse den Konflikt und das heißt manuell nachbearbeiten. Das ist natürlich bei so einer Textdatei relativ einfach und wenn man dann da tatsächlich mit irgendwie Code von anderen Leuten sitzt, dann ist es wahrscheinlich nicht mehr so einfach. Aber auf jeden Fall gibt es Git Merge Tool. Da geht dann ein Editor auf, der den Konflikt öffnet. Also da werden drei Versionen von der betroffenen Datei geladen, nämlich die, die es vor dem Konflikt gab, also die letzte gemeinsame Version, die da drin ist. Dann eine, die heißt, es ist so eine temporäre Datei local. Das ist die neueste Version in dem aktuellen Branch. Und die neueste Version aus dem reingeholten Branch, die heißt dann da Remote. Das sieht man dann im Editor, Local Remote. Es ist natürlich alles lokal hier auf dem Rechner. Remote ist wieder nur so eine Perspektivfrage. Genau, man kann da, genau hier sieht man schon, ich hatte am Anfang in meiner Git-Config bei Merge einen Editor angegeben, der halt so Diffs in der GUI darstellt. Der geht jetzt hier auf. Und dann kann ich quasi, in der Mitte habe ich dann die alte Version und kann dann sagen, okay, aus der Version hätte ich gern das drin, aus der Version das. Und dann muss man es speichern und tatsächlich nochmal committen mit git commit minus m. Hier habe ich den Merge-Konflikt gelöst und das habe ich dazu gemacht oder irgendwie tatsächlich einen expliziten Commit und danach ist das alles wieder gut. Okay. Dann gibt es noch diese irritierende Meldung. Man macht irgendwas und plötzlich steht da, you are in detached head state. Und denkst so, oh Gott, was ist jetzt? Es ist auch alles gar nicht schlimm. Und eigentlich steht da auch dann, also ich habe ein Stück abgeschnitten, aber da steht dann eigentlich auch wieder, dass alles gar nicht so schlimm ist. Und zwar passiert das, wenn man Branches verlässt und dann quasi nicht mehr, Head ist nicht mehr der Branch, sondern man hat, also hier habe ich zum Beispiel einen einzelnen Commit ausgecheckt mit der ID. Das passiert zum Beispiel, wenn dir jemand schreibt, hier, ich habe das und das Problem, kannst du mal genau da auschecken, dann kriegst du die Commit-ID, holst dir genau diesen Stand da irgendwie rein und dann ist, hat man halt detached Head. Und dann kann man aber mit Git Checkout Branch-Name, kommt man da wieder weg und das ist... alles ist gut. Okay, ich höre jetzt erstmal auf zu quatschen, oder fast zumindest. Hier sind so ein paar Lektürehinweise noch. Die offizielle Git-Doku, die ist ziemlich gut, finde ich. Dann gibt es das Git-Buch von auch Valentin, der letztes Jahr hier auch so einen Git-Vortrag gehalten hat. Das ist, war bei Open Source Press und als die zugemacht haben, haben die das Buch unter einer Creative Commons Lizenz ins Netz gestellt. ProGit ist auch unter einer freien Lizenz, das gibt es, glaube ich, auch auf Deutsch. Auf jeden Fall auch auf Englisch und das ist auf der Seite, also hier sind die Links drunter, ne, auf der offiziellen Doku-Seite mit drauf. Das andere sind eher noch so Artikel einzelne. Einer über alle möglichen Dinge, die bei, shit, ich muss irgendwas rückgängig machen, was da so passieren kann und wie man sich da wieder rausmanövriert. Das mit dem Branching Model ist sowas zu Workflows, wie könnte man in so einem Team mit Branches umgehen. Und Git Submodules, also das ist nochmal special, wie man quasi verschiedene Repos untereinander geschachtelt hat, die dann Abhängigkeiten haben sollen. Genau, nochmal zu dieser GitHub-spezifischen Config, das erklären die auf ihrer Website. Und dann gibt es natürlich Online-Tutorials, die man einfach von mir aus auch im Browser erstmal machen kann, um so ein bisschen mit den Befehlen zu spielen. Die sind dann gar nicht mit GitHub oder so, da macht man erstmal lokal ein Repo und spielt da so ein bisschen mit rum. Okay, gleich höre ich auf. Hier bin nochmal ich und Heinlein. Wenn ihr euch irgendwie für unseren Laden interessiert, dann schaut gerne bei uns am Stand vorbei. Hier ist nochmal, was wir machen, also Hosting, Consulting. Wir haben eine Akademie im Haus und haben da so eine Mail-Appliance, die Elements. Das sind so die vier großen Sachen, mit denen wir uns beschäftigen. Genau, und jetzt haben wir noch Zeit für Fragen.
Also für die Fragen tauschen wir gerade die Mikrofone, damit ich das rumgeben kann und wir das gut aufnehmen können.
Wie bekommt man denn den coolen Prompt hin, dass der Master, dass der Branch angezeigt wird?
Es kommt auf deine Shell an natürlich. Ne? Ich habe irgendwas in der Bash-RC stehen, das ist halt lang. Ne? Also soll ich das jetzt echt mal suchen? Ich weiß nicht mal, wo meine Maus hier ist. Ich kriege jetzt hier das Ding nicht auf. Also man kann es auf jeden Fall im Netz auch für jede mögliche Shell finden. Ich habe in der Bash RC, dann also ist es so ein langes Teil, wo da kann man dann gucken, ob man es auch noch farbig und bla bla haben will. Also ja.
Die Variable. Oder einfach am Stand dann nachfragen.
Ja, genau. Also genau.
Weitere Fragen?
Wenn ich mich in meinem Fork bewege und da viele Änderungen gemacht habe und parallel sich hunderte Leute in den Upstream reingedingst haben, keine Ahnung, wie das hieß, wie aktualisiere ich denn meinen Fork von dem Upstream dann wieder?
Ja, genau. Also oft ist es ja so, wenn du dein Repo eigentlich nur hast, um zu einem fremden Projekt beizutragen, interessiert sich niemand dafür, was in deinem Fork so genau drin ist und wie viel Nützliches und wie viel Unnützes, sondern das ist mehr nur so ein Durchgangsbahnhof oder sowas, ja. Das heißt, so wie ich nutze es gar nicht, dass mein Remote-Fork aktuell ist, sondern nur mein Laptop. Den will ich von Upstream aktualisieren. Jetzt muss ich hier nochmal kurz, wo jetzt ist meine Maus wieder weg? Hier. So. Genau, also ist es so, wenn man sich das Repo frisch konfiguriert am Anfang, da kann man mit git remote-v sich anzeigen lassen, wo sind die Remotes, die da so involviert sind. Da ist erstmal der Origin, der ist standardmäßig da. Und wie man da hinkommt, also mit dem Login quasi. Und man kann da einfach noch eins hinzufügen, git remote add, dann gibt man den Namen upstream. Da habe ich jetzt HTTPS, weil da habe ich ja keinen SSH-Zugang auf den anderen Account und gebe da die URL ein. Und dann gucke ich wieder, dann habe ich beide da drin und mit upstream kann ich dieses Original-Repo jetzt halt quasi ansprechen. Oh, da ist unten was, ja. Das heißt, ich kann jetzt bei mir git fetch upstream machen, dann holt er, also git fetch und git merge zusammen ist eigentlich git pull. Das heißt, ich hole erstmal alles, was sich upstream geändert hat und dann merge ich das, gehe ich in meinen Master und sage git merge upstream master, dann habe ich die Änderungen von dem Originalrepo in meinem Master. Ja?
Thank you.
Wenn man das jetzt vergleicht mit SVN, da gibt es ja nur die Commits und diese Staging Area gibt es nicht. Und da ist die erste Frage, was ist jetzt sozusagen der Vorteil der Staging Area? Und der zweite ist, wenn ich jetzt parallel an zwei Sachen arbeite, die dann auch in zwei unterschiedlichen Commits landen sollen, kann ich parallele Staging Areas aufmachen?
Ja, da fragst du ja genau die Richtige jetzt. Ich glaube, also du musst dann quasi, wenn du zwei Commits machen willst, erst einmal stagen und sagen, okay, das sind jetzt die Sachen, die sollen in den Commit. Und dann committest du und dann nimmst du den Rest. Das heißt, es geht natürlich nur bei verschiedenen Dateien. Und wenn du in einer Datei verschiedene Sachen in verschiedenen Commits haben willst, dann musst du die nacheinander machen. So. Ja. Also und der Vorteil, die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Also, wie gesagt, ich fand es am Anfang auch relativ verwirrend, wozu das jetzt eigentlich so unbedingt gut ist, aber ist auch okay. Also, ja.
So, wir haben eine Frage von ganz hinten.
Ja, ich komme von Mercurial her und in Mercurial ist es so, dass geänderte Dateien werden eigentlich automatisch für einen Commit vorgemerkt und nur neue Dateien oder gelöschte Dateien müssen ans System übergeben werden. Es ist mir vorhin aufgefallen, ist es in Git anders?
Genau, also jede geänderte Datei muss... Was? Okay, jede geänderte Datei muss wieder neu mit Git add hinzugefügt werden. Also egal, ob die schon mal versioniert war... Nach jeder Änderung kommt die nochmal ins Staging mit Git add. Muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Hier ist noch eine Frage. Willst du mal mein Glas da?
Gibt es im Git sowas wie bei SVN ein Tag, wo man ein festes legen soll, kann? Und der zweite, wie lässt man sich so eine History anzeigen mit Änderungen?
Ja, es gibt Tags, damit kann man also zum Beispiel Releases markieren oder Release Candidates oder sonst was, was man gerne, weiß ich nicht, in so einer History markiert haben möchte als spezielle Punkte. Da macht man... ich habe die Syntax jetzt auch voll im Kopf. Also sowas wie Git Tag und dann kann man irgendwie, ich glaube, minus A, da kann man dann Version 1 oder was und dann kann man die Commit-ID da angeben. Damit fügt man einen Tag hinzu, das genau auf einem Commit sitzt und man kann die mit Git Checkout Tag sowieso auschecken. Also Git Checkout V1 oder wie das heißt. Und so kann man, wenn man zum Beispiel auf dem Server so ein Webtool über Git aktualisiert, diese Tags kann man dann halt nutzen, um wirklich auch genau das Release runterzuladen und nicht einfach den aktuellen Entwicklungshead oder sonst was. Genau, was war die zweite Frage jetzt nochmal? Die History, das Git-Log. Genau, also ich habe jetzt da halt vorhin immer nur den obersten oder die obersten zwei gezeigt. Aber das ist eigentlich quasi, wie, da geht so ein Pager auf und du kannst da ewig runterscrollen. So.
Weitere Fragen? Sonst hätte ich kurz eine Frage. Wie das von den Mitarbeitern bei Heinlein selbst ist, habt ihr vorher ein anderes Versionierungsprogramm benutzt oder seid ihr schon immer auf Git? Und wie ist die Zufriedenheit damit?
Also es gab davor SVN, das war vor meiner Zeit. genau, und jetzt in Git, also ich meine, wir haben die Softwareentwickler, die Sachen damit machen und wir Admins haben halt da hauptsächlich ganz viel Konfigurationszeug drin und Stände von Firewall und allem und ich glaube, wir nutzen da insgesamt jetzt relativ wenig Features oder wen, also ich meine, es ist halt eigentlich nicht so kompliziert und schwer da, deshalb sind, also ich glaube, wir sind da schon zufrieden mit einem relativ überschaubaren Ja, also ich meine, auf so einer Firewall oder sowas passiert ja jetzt auch nicht sonst was. Genau.
Es gibt keine, die jetzt fluchen und sagen, früher bei SVN war alles besser.
Die gibt's immer. Nee, ich glaube nicht. Also ich meine, es ist halt, glaube ich, eher so der Punkt, Leute, die in einem Ding eingearbeitet sind, dann nochmal so ein bisschen abzuholen und zu gucken, okay, die Leute, die Subversion voll gut kannten, sind die denn jetzt in diesem Git, können die da andocken oder so? Ich glaube, das sind so Fragen, die man sich im Team stellen muss, wenn man da umsteigt oder so.
Was? Jetzt hätte ich eine Frage, und zwar, was wäre dann der klare Vorteil von Git im Vergleich zum Beispiel von SVN? Also auf Arbeit, wir haben die Entwickler, die arbeiten mit Git, die lieben Git aus irgendeinem Grund. Die Admin, von dem ich auch gehöre, im Gegenteil, nutzen alle SVN und wir lieben SVN. Und jedes Mal, dass wir uns treffen, dann springen wir uns in die Augen. Aber was wäre der klare Vorteil von Git im Vergleich von SVN? Den habe ich bisher noch nicht genau gefunden.
Kleinere Commits?
Es werden praktisch nur die geänderten Zeilen übertragen und nicht die komplette Datei. Also deswegen werden dann halt kleinere Commits gemacht.
Wenn du die Entwicklung wirklich verteilst, dann ist natürlich so ein Distributed VCS immer sinnvoll. Egal, ob es ein Git ist, was völlig anders ist, oder Mercurial, was eher wie SVN ist. Ansonsten aber die gleichen Konzepte ja verfolgt im Großen und Ganzen. Na, du kannst dann auch im Zug committen, ohne dass du zum Beispiel eine Netzwerkanbindung hast. Du kannst deine Commits schon mal machen, du kannst deine Änderungen einchecken beim DVCS, ohne dass du die Netzwerkanbindung hast. Wenn du sie wieder hast, schiebst du sie zurück. Du hast trotzdem einzelne Commits dafür. Das kannst du bei Subversion nicht. Na, um diese granular zu halten. Du änderst in einer Datei drei völlig verschiedene Dinge. Aus völlig verschiedenen Gründen. Willst du ja zu jedem eine Commit-Message eigentlich haben. Bei dem einen willst du sagen, ja, habe ich einen Schreibfehler korrigiert. Bei dem anderen willst du sagen, ja, habe ich die ganze Logik umgeändert. Bei Subversion kannst du das am Ende nur in einem Commit machen, wenn du es zwischendurch nicht hast. Wenn du keine Serververbindung hast. Das aber erstmal. Aber das erklärt natürlich noch nicht den Unterschied zwischen Git und Mercurial zum Beispiel. Mercurial macht das ganz genauso. Ist von der Syntax sehr viel näher an SVN, wenn ihr das gewohnt seid. Ja.
Also ich glaube, genau genommen bräuchte man bei Git nicht mal einen zentralen Server zum Abgleich. Also verteilt heißt da tatsächlich, es wäre möglich, ohne den zentralen Server, man müsste dann die Remotes halt wahrscheinlich entsprechend eintragen, dass man sich untereinander connecten kann. Ich habe es noch nicht ausprobiert, weil durch so Plattformen wie GitHub wird man ja immer dran gewöhnt, zentrale Server sind für alles nötig, aber ich glaube, das stimmt nicht. Und das ist auch ein Ding, was Git hat, was die meisten anderen nicht haben. Aber am Ende will ich auch nicht missionieren, ne? Nehmt, was ihr wollt.
Ich meine nur, wenn ich eine Firma bin und mein Code ist von der Firma, dann gehe ich natürlich bis auf GitHub. Dann habe ich sowieso meinen eigenen
SDN-Manager. Ja.
Was natürlich ein Punkt bei ganzen Distributed VCS ist, der generell ist, also wenn ich ein sehr lebendes Repository habe, habe ich eine Working Copy bei SVN von 200 Megabyte und ein Repository von 3 Gigabyte. Bei den DVCS schleppe ich natürlich das Repository wirklich immer als Kopie mit. Also ich habe dann auch nur für 200 Megabyte Working Copy meine 3 Gigabyte, die ich immer mit rumschleppe. Und das ist in gewisser Weise ein Nachteil, aber der lässt sich nicht vermeiden, wenn ich auch Offline-Commits machen will.
Da ist noch ein
Ich finde das interessant, dass Sie Git halt für Konfigurationsdateien und so benutzen. Ne? Wie machen Sie denn das dann quasi, wenn Sie zum Beispiel eine Firewall haben, Sie haben einfach 20 Maschinen oder so, da gibt es dann quasi ein Master-Repo mit Standardeinstellungen und jede Maschine ist dann ein Fork, wo die speziellen Einstellungen sind, oder wie gehen Sie denn damit um? Das würde mich mal interessieren.
Eigentlich ist quasi, es gibt ein Master oder Production Branch oder irgendwie sowas und da ist in dem Ordner ist alles drin für alle Maschinen, genau. Und wenn ich jetzt zum Beispiel anfange, was weiß ich, ein Kunde geht, wir haben für den zig Regeln und das muss nach und nach irgendwie aufgeräumt werden und 5 Server werden noch von irgendjemand anders weitergeführt und dann würde ich einen Branch aufmachen und sagen, okay, hier sind jetzt, sind die Aufräumarbeiten an der Firewall für Kunden XY und fange dann an, da nach und nach durch alle Dateien durchzugehen, was muss ich ändern. Und wenn ich fertig bin, also in unserem Fall würde ich es dann tatsächlich gleich wieder in den Master zurückbringen und die Firewall bauen. Ja, ja. Genau, naja, ja, also genau, es geht davon aus, dass die Firewall auf den Gateways ist und nicht auf jedem Rechner. Ja.
Also ich wollte noch was zu der Struktur anmerken, das Distributed Version Control System, das sieht man ja besonders stark am Linux-Kernel, wo der Kernel, die primäre Kernel-Source ist das private Repository vom Linus Torvalds, da hat kein anderer einen schreibenden Zugriff drauf. Ne? Und das ist natürlich ein komplett anderes Konzept, als das von GitHub verfolgte, wo man wieder einen zentralen Server hat, in dem die Arbeiten zusammenlaufen. Also Git selber ist nicht zentralisiert, GitHub hingegen stellt eine zentralisierte Infrastruktur bereit.
Ja, genau.
Ich hätte noch mal eine Frage zum Thema Suchen und Finden von irgendwelchen Dingen in so einem Repository. Bei Subversion fehlt mir sowas, dass ich quasi sowas wie eine Volltextsuche habe. Ne? Also ich habe Source Code, jahrelang wird der irgendwie verwaltet da in Subversion und ich bin jetzt auf der Suche nach irgendwelchen Dingen. Dann checke ich mir dann typischerweise irgendwie einen Netzenstand aus oder irgendeinen Branch oder irgendeinen Tag und bin ewig am Suchen, um irgendwas zu finden, was vorher einmal passiert ist. Unterstützt Git da solche Suchen oder so eine Analysen? Denn ich habe ja also nach meinem Verständnis immer das gesamte Repository vor mir mit allen Informationen. Wie sieht denn das aus?
Also das geht relativ simpel mit Git grep. Da gibt es ein eingebautes Kommando und dann sucht es halt durch die ganzen Dateien und Inhalte durch. Geht. Ist eingebaut. Gut.
Danke, wusste ich nicht. Sehr schön.
Also man muss dazu noch sagen, es gibt noch ein paar zusätzliche Kommandos, um was tatsächlich in der Historie zu finden. Git grep sucht nur in einem bestimmten angegebenen Verzeichnis. Man kann git log minus groß S nehmen, um nach Strings zu suchen, die sich bei einem Commit verändert haben. Also wenn ich weiß, irgendeine Funktion muss irgendwann mal eingeführt worden sein, dann kann ich git log minus groß S machen. Und dann den Funktionsname und dann listet ihr mir sämtliche Commits, in denen dieser Funktionsname irgendwo hinzugefügt oder weggenommen aus dem Repository wurde. Und natürlich ist dann das letzte Vorkommen das, wo es das erste Mal auftauchte. Und es gibt auch wenn man in Commit-Messages suchen will, was zum Beispiel für irgendwelche Bugnummern wichtig ist, kann man git log minus minus grep. Damit kann man halt nach Nachrichten, also nach Strings in Commit-Messages suchen und bekommt dann die Liste von den Commits, die diesen Text enthalten haben.
Okay, also es lohnt sich mit anderen Worten in der Hilfe und in den ganzen Büchern ein bisschen zu stöbern. Da gibt es nämlich ganz viele tolle Sachen, die ich auch noch nicht kenne.
So, noch eine Frage, ja.
Noch einmal eine Frage zu Konfigurationsdateien auf irgendeinem Server zum Beispiel und Git. Ist es denkbar oder ist es ein denkbares Anwendungsszenario, wenn jetzt zum Beispiel wir haben einen Server mit verschiedenen Konfigurationsdateien, an dem mehrere Leute konfigurieren? Ist es in so einem Fall sinnvoll, das unter Git zu stellen? Nehmen wir mal an, das Name-Server ist ja bind, da habe ich dann ein Verzeichnis mit den verschiedenen Domains und so mit diesen Files. Und ist das eine denkbare Anwendung oder geht das eigentlich, gibt es da bessere Dinge oder geht das vorbei an dem?
Ich kann mir das schon gut vorstellen. Also gerade wenn mehrere Leute daran arbeiten und dann explizit Commits machen, kann man halt anders wieder zurück, als wenn es ein nächtliches Backup gibt als einzige. Ne? Also du nutzt es dann ja auch, um dich abzusichern und eventuell irgendwelche Änderungen zurückrollen zu können. einzelne so. Deshalb kann ich mir das als Anwendungsfall gut vorstellen.
Also mich interessiert wirklich dieser Admin-Aspekt dort, ne? Und das heißt aber, dass man quasi grundsätzlich, gerade bei DNS-Änderungen oder sowas, ne, dass man quasi im Master-Repository, was man im Git hätte, quasi die Änderung macht und dann erst diese Config-Datei nimmt und die dann halt im Prinzip auf den Nebenserver spielt und dann lädt. Ne? Das heißt quasi immer, dass dieses traditionell, dass man sagt, man geht in die Config-Datei rein, macht seine Änderung, freut sich, dass es geht, schreibt es hinterher dann ins Repo. Das passiert ja dann nicht. Also der Workflow muss ja ein ganz anderer sein, damit das funktioniert, damit das Sinn macht, weil das Git-Repo ist ja nicht unmittelbar die Datei, die der Nebenserver liest. Also die beiden, die
könntest du schon so machen, wenn du das, also wenn du tatsächlich die Dateien unter Versionskontrolle stellst, dann wäre es so.
Das kann eine beliebige Datei, die irgendwo auf dem Server ist, sein. Okay.
Also du kannst in irgendeinem Ordner halt Git-Init ausführen und dann hast du in dem Ordner ein Git-Repo. Erstmal ein lokales. Und ich meine, das muss man sich dann halt, glaube ich, einfach überlegen, wie das gut passt und ob du erst quasi committen und dann ausrollen willst oder umgekehrt oder ob du irgendwo einen Testserver für irgendwas hast, wo du quasi einen, du könntest ja quasi einen Production Branch haben, wo deine real laufenden Konfigurationen sind, hättest dann irgendwie noch einen zweiten Server, wo du einen, wie sagt man, Development Branch oder sowas hast, wo du Sachen testest, und wenn die funktionieren, mergest du sie wieder in den Master Branch auf und dann werden sie auf dem anderen Server aktiv. Oder also da muss man sich tatsächlich dann einfach überlegen, wie ist denn der Arbeitsablauf, der passt für das Team oder das Umfeld.
Ein Stolperstein dabei wäre, dass man nicht in ein Git-Repository pushen kann, wenn es nicht bare ist. Sprich, wenn das eine Arbeitskopie ist, auf der gearbeitet wird, zum Beispiel das Verzeichnis mit den DNS-Dateien, da kann man nicht direkt reinpushen. Das erlaubt Git nicht.
Okay.
Da müsste man dann, was man dann halt machen könnte, ist, dass man ein anderes Verzeichnis hat, wo das Repository bare ist, was halt keine, wo man die, wo es nur die Git-History gibt, was nicht, wo man nicht direkt drauf arbeiten kann und dann das in das Verzeichnis reinzieht, wo der Nameserver seine Dateien hat. Das geht mit Mercurial, da kann man direkt in Repository, was benutzt wird, reinpushen, damit geht das nicht.
Das erlaubt es nicht. Ich kann das aber auf einem ETC-Verzeichnis machen. Das wird auch benutzt. Aber okay, das übersteigt vielleicht jetzt auch hier die, wir können ja vielleicht gleich nochmal kurz quatschen, oder?
Genau, ich denke, die Grundlage ist gelegt für eine fruchtvolle Diskussion beim Mittagessen oder am Heinlein-Stand. Vielen Dank, Silke Meier, für, ich denke mal, einen sehr schönen Vortrag. Und im Anschluss hier, 12 Uhr, einen kurzen Einblick in Mikroprozessorentwicklung und in anderen Räumen natürlich andere Vorträge. Viel Spaß.